ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast heute ist Caroline Notebaert. Habe ich das eigentlich richtig ausgesprochen?
Absolut richtig.
Also mit leicht flämischem Einschlag,
ja,
ne, was
gut.
ihrer belgischen Herkunft gerecht wird. Also Caroline Notebaert, Neurowissenschaftlerin, Buchautorin. Es geht ums Thema Glück und wir wünschen uns ganz bewusst kein frohes neues Jahr am 1. Januar, denn wir haben die Sendung noch vor Weihnachten aufgezeichnet. Wollen wir nicht, dass es irgendwie in Richtung Pech ausartet? Oder glauben Sie an sowas?
Eher nicht. Also von daher, ja.
Okay. Sie haben ein Buch geschrieben, das sehr vielversprechend vom Titel ist: Vom Glück der richtigen Gedanken, was uns wirklich glücklich macht, eine verblüffende Reise in unser Gehirn. Wir werden also diese Reise ins Gehirn sozusagen ein bisschen nachreisen heute Vormittag und werden uns ums Thema Glück kümmern. Wie definieren Sie eigentlich Glück? Also, oder anders gefragt, ist Glück nicht irgendwie auch Zufall, ob man jetzt beispielsweise die richtigen Lottozahlen angekreuzt hat oder nicht?
Ja, im Buch geht es vielmehr um das ganze Thema Zufriedenheit. Also wir haben das jetzt Glück genannt. Glück ist eher so ein Zustand, der ziemlich kurz dauert, während Zufriedenheit eher so eine längere Phase ist. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall auch selbst gestalten können. Also das ist nicht das Zufall, das können wir auf jeden Fall aktiv gestalten.
Entsprechend heißt glücklich, dass man irgendwie zufrieden ist mit seinem Leben.
Richtig. Und diese Zufriedenheit geht vielmehr darum, dass man versucht, die negative Emotionen, die zu reduzieren, weil die, obwohl sie wichtig sind, auch manchmal störend sind für die Zufriedenheit. Und dass man versucht, die positivere Emotionen öfter in den Alltag zu integrieren.
Und das ist, um es schon mal vorwegzunehmen, was wir noch im Detail besprechen werden, das ist eine reine Willensleistung?
Ja, auf jeden Fall spielt das eine wesentliche Rolle. Ich würde nicht sagen, dass es das rein ist, aber das spielt eine wesentliche Rolle. Es ist ja so, manche Menschen kommen auf diese Welt und haben eine größere Tendenz, um negative Emotionen zu entwickeln. Und für diese Menschen zum Beispiel ist das ganze Thema Zufriedenheit oder braucht es viel mehr Mühe und Energie als für einen Menschen, der zum Beispiel auf diese Welt kommt und nicht so richtig eine große Tendenz hat, negative Emotionen zu entwickeln. Also man kann viel selbst tun, aber mit vielem kommt man auch schon auf die Welt.
Sie sind gelernte, wenn man so sagen darf, Neurowissenschaftlerin, auch mit Doktortitel, haben auch jahrelang in dem Bereich geforscht. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem, was sich neurologisch im Menschen, also im Gehirn abspielt und diesem erstrebenswerten Zustand Glück bzw. Zufriedenheit?
Ja, naja, unsere Emotionen, die entstehen ja in unserem Gehirn. Und das Gehirn spielt hier eine wesentliche Rolle. Und das, was ich untersucht habe in meiner Forschung, ist das ganze Thema, wenn ich jetzt auf eine Situation mit einer negativen Emotion reagiere, wie kann ich dann diese negative Emotion reduzieren, damit es mir besser geht? Und wenn man versteht, eins, wo die negative Emotionen im Gehirn stattfinden und wie die Gehirnstrukturen funktionieren, versteht man auch viel besser, wie man die beeinflussen kann.
Sind da alle Gehirne gleich?
Nee, absolut nicht. Es ist ja so, wir haben eine Struktur in unserem Gehirn, wir nennen das die Amygdala. Die Amygdala, das ist das griechische Wort für Mandelkern. Das ist eine sehr kleine Struktur, sieht aus wie ein Mandelkern. Wir haben zwei davon, einmal links und einmal rechts. Und diese Struktur spielt eine wesentliche Rolle für negative Emotionen wie Stress, Unsicherheit, Angst. Und da sieht man zum Beispiel, dass manche Menschen da sehr viel Aktivität haben, spontan, auch schon bei der Geburt ab, und manche weniger. Und abhängig von wie viel Aktivität man in diese Struktur hat, wird man auch andere Emotionen und sprich andere Zufriedenheit entwickeln.
Das heißt, wenn jemand als Sonnenschein geboren wurde, sozusagen von Kind auf immer gut drauf, ist das auch eine Frage sozusagen der Bauanleitung seines Gehirns?
Absolut, absolut. Das spielt eine wesentliche Rolle.
Wir reden über das Gehirn und über die komplexe Funktionsweise des Gehirns, die ja Grundlage ist für Ihre Betrachtungen zum Thema Zufriedenheit und wie man mit Emotionssteuerung Zufriedenheit erreicht. Viele Menschen sagen gerade jetzt in den Weihnachtsferien, wenn man vielleicht mal ein paar Tage frei hat, über Weihnachten und Silvester und das neue Jahr hinein, da will ich mal an nichts denken und mich komplett sozusagen leer machen. Geht das?
Ja, das geht. Das geht nicht so einfach, aber das geht. Es ist ein wesentlicher Punkt, was ich gerade angesprochen habe. Es ist nämlich so, dass das Gehirn eigentlich nie in Ruhe ist. Das Gehirn produziert die ganze Zeit Gedanken und vor allem negative Gedanken. Gedanken, die zusammenhängen mit unserem Stress. Auch positive Gedanken, aber vor allem negative Gedanken. Und das ist für viele von uns sehr, sehr belastend. Deswegen verstehe ich, dass viele Leute sagen, jetzt habe ich mal einige Tage frei, jetzt möchte ich mein Gehirn mal leer bekommen. Mhm. Und das geht tatsächlich. Wie man das tut, das braucht ein bisschen Erklärung, insoweit dass das Gehirn, ich würde es mal kurz zusammenfassen, aber das Gehirn ist nicht in der Lage, gleichzeitig zu denken und zu fühlen. Mhm. Und es gibt verschiedene Arten der Meditation, wo genau dieses Fühlen eine wesentliche Rolle spielt. Und das macht, dass man tatsächlich mit bestimmten Übungen das Gehirn frei bekommen kann.
Okay, wenn wir noch drüber reden im Verlauf der Sendung. An nichts denken. Sie haben da im Buch beschrieben, so einen Test, der in die Richtung auch passt, einen weißen Bär-Test. Also da zeigen Sie Probanden einen weißen Bär oder erzählen von einem weißen Bär und sagen, jetzt bitte mal nicht an den weißen Bär denken. Ja. Und natürlich tun alle Probanden das dann erst recht.
Richtig.
Was lernen
richtig.
Wir aus diesem Test?
Genau. Das ist das erste Mal untersucht worden von einem Forscher, Daniel Wegner. Und der hat Studenten gefragt, um für eine bestimmte Zeit nicht an einen weißen Bären zu denken. Und daraus ist gekommen, dass desto mehr man versucht hat, nicht an einen weißen Bär zu denken, desto öfter man natürlich an einen weißen Bär gedacht hat. Das nennen wir übrigens die Ironic Rebound Effect oder auf Deutsch das ironische Zurückkopplungseffekt. Desto mehr wir versuchen, nicht an etwas zu denken, desto mehr ich versuche, keine Lust auf Schokolade zu haben, desto mehr Lust habe ich auf Schokolade. Und das Lustige ist, dass viele Leute genau das machen, was es schlimmer macht, nämlich wir versuchen, das zu unterdrücken. Aber wenn wir rein allein aussprechen würden, ich habe Lust auf Schokolade und die ist völlig okay, dann ist die Chance, dass diese Lust weggeht, viel, viel größer, als wenn man mit dieser Lust kämpft.
Gutes Thema am 1. Januar, wo sich viele Menschen Richtig. Vorsätze gemacht haben, die vielleicht jetzt am Vormittag des 1. Januar schon wieder weg sind. Wenn ich Lust auf Schokolade habe zum Beispiel, aber sie nicht befriedige, warum soll sie dann eher verschwinden, als wenn ich sage, um Gottes Willen, jetzt keine Schokolade essen?
Das ist, es ist ja so, wenn ich versuche, meine Gedanken zu unterdrücken oder wegzubekommen, dann entsteht in meinem ganzen Gehirn ein Prozess, was ständig überwacht, ob diese Gedanke überhaupt noch da ist oder ob die Lust noch immer da ist. Und dieser Überwachungsprozess macht, dass diese Gedanke oder dieses Gefühl quasi noch häufiger da ist. Wenn wir aber diese Lust oder diese Gedanke akzeptieren und sagen, es ist total okay, wenn ich an einen weißen Bär denke, es ist völlig okay, wenn ich Lust habe auf Schokolade, dann wird dieser Überwachungsprozess nicht so stark aktiviert und geht dieser Gedanke oder dieses Gefühl auch schneller weg.
Sie haben, Frau Dr. Notebart, ich muss ja versuchen, richtig flämisch auszusprechen, Sie haben, sagen wir mal, eine Kindheit und Jugend gehabt, die man jetzt nicht als komplett optimal bezeichnen kann, so würde ich es mal sagen, sind auch, glaube ich, schon mit 16 aus dem Haus raus, aus dem Elternhaus raus. Glauben Sie, dass eine solche eigene Biografie auch Ihre Forschungsleistungen als Neurowissenschaftlerin, als im Grunde genommen jemand, der zufrieden hat und Glück erforscht, neurologisch beeinflusst hat?
Ja, das hat meinen Weg auf jeden Fall beeinflusst. Auf verschiedene Art und Weise. Ich denke zuerst mal, hat meine Mutter, das war ein Moment, wo ich das Elternhaus verlassen habe, hat meine Mutter zu mir gesagt, egal was du tust im Leben, aber merk dir eine Sache, versuch die beste Version deiner selbst zu werden. Einfach, oder die glücklichste Version deiner selbst, könnte man sagen. Und das ist etwas, was mir beigeblieben ist und das hat auf jeden Fall auch den Auswahl meines Themas quasi geprägt, mit Sicherheit. Und ich glaube, generell ist es auch so, dass ich vor allem in meiner Zeit als Jugendliche, glaube ich, sehr viel mit negativen Emotionen zu tun hatte. Und dann ist mir auch wieder die Frage da, was mache ich mit diesen negativen Emotionen? Also von daher glaube ich schon, dass das meinen Weg geprägt hat.
Der Weg, der dann auch führte in eine Situation mit zwei kleinen Kindern und dann plötzlich als Alleinerziehende dazustehen, was ja für viele auch ein Grund ist, um Trübsal zu blasen. War das bei Ihnen eine Gefahr?
Das war eine schwere Zeit, also keine Frage. Aber das große Glück, das ich hatte, ist, dass ich mich mit diesem ganzen Thema, wie gehe ich mit schweren Situationen um, wie gehe ich mit negativen Emotionen um, das war mein Forschungsthema und da habe ich so viele praktische Methoden auch mal an der Hand gehabt. Und das ist mein größtes Glück gewesen, dass ich das, was ich geforscht habe, an dem Moment umsetzen konnte in meinem Alltag. Und ich sage mal öfter, vor allem in dieser Anfangszeit als Alleinerziehende, war das für mich eine Lebenslinie, eine Lifeline.
Was können andere Menschen in ähnlicher Situation aus ihrer Geschichte lernen?
Ja, ich glaube, das Thema, was ich schon mal gebracht habe, ist das ganze Thema der Meditation. Es ist ja so, dass viele vieles von unserem Stress entsteht in unserem Kopf. Also warum können wir nachts nicht schlafen, wenn wir viele Sorgen haben? Das ist, weil wir dran denken. Warum sind wir zum Beispiel nervös, bevor wir auf die Bühne gehen, obwohl wir noch nicht auf der Bühne stehen? Weil wir dran denken. Deswegen, wenn wir diese Gedanken quasi reduzieren können oder die Kraft unserer Gedanken reduzieren können, entsteht eine größere Gelassenheit. Und das ist etwas, was mir extrem geholfen hat in dieser Zeit. Und das ist das ganze Thema der Achtsamkeitsmeditation. Und so wie ich schon gesagt habe, das Gehirn ist nicht in der Lage zu denken und zu fühlen. Mhm. Und bei der Achtsamkeit geht es genau darum, hier und jetzt zu spüren.
Nehmen wir mal den konkreten Fall. Lampenfieber vor einem Bühnenauftritt. Kennen Sie ja vielleicht auch. Sie geben ja auch Vorträge bei Unternehmen, auch bei Privatmenschen und referieren über Ihr Thema, vielleicht auch mit Lampenfieber, keine Ahnung, oder Sie hatten vielleicht mal Lampenfieber.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt steht man eine Viertelstunde, bevor es losgeht, Vortrag halten, beim Theater Stück, eine Aufführung haben oder vielleicht in der Kirche singen, was weiß ich.
Ja.
Wie meditiert man dann richtig?
Ja, das ist eigentlich ein super schönes Beispiel, weil ich ja mit Lampenfieber auf jeden Fall sehr viel zu tun hatte. Jetzt heutzutage weniger, weil ich es schon öfter gemacht habe. Aber was auf jeden Fall hilft, ist, dass in dem Moment, wo ich Stress erfahre und ich stehe noch nicht auf der Bühne, dann geht mein Körper quasi in eine Stressreaktion. Das heißt, mein Puls geht hoch, meine Verdauung ändert sich und vor allem atme ich sehr oberflächlich. Mhm. Und was sehr gut hilft an dem Moment, ist, dass man dieses oberflächliche Atmen durchbricht, indem man ganz tief und langsam atmet. Und für den Körper bedeutet das, es gibt keinen Grund für Stress. Und diese rein körperliche Stressreaktion zu durchbrechen, nämlich ganz bewusst den Atem zu spüren, hier und jetzt, etwas zu vertiefen und zu verlangsamen, das macht schon, dass der ganze Körper diese Stressreaktion reduzieren wird.
Also man trickst den Körper im Grunde aus.
Absolut, ja, und das kann man sehr gut. Viele wissen das auch, wir tun es vielleicht nicht genug, aber Atmung ist so extremst wichtig, wenn es geht um Emotionen.
Und dann atmet man tief ein und hat dann doch Angst, es auf der Bühne dann zu versemmeln. Oder?
Ja, genau. Also das ist nicht, dass es von heute auf morgen weg ist. Also ich glaube, wenn rein allein mit dem Atem dann die ganze Angst weg sein würde, ja, das wäre genial. Ich glaube, das ist unrealistisch, das zu erwarten. Aber diese Stressreaktion in dem Moment, wo man nichts anderes tun kann, ist mit dem Atem quasi zu spielen oder das zu ändern, das Beste, was man tun kann. Was man auch noch tun kann, ist mit den eigenen Gedanken zu spielen. Also wenn wir auf die Bühne gehen und wir Angst haben, einfach mal zu schauen, was macht mir Angst? Vielleicht habe ich Angst, das Falsche zu sagen oder ich habe Angst, weiß ich, vielen Fehler zu machen. Und dann zu schauen, eigentlich ist es total cool, dass ich hier auf die Bühne gehen kann. Was für eine große Ehre ist das? Ja, ich habe die Möglichkeit zu zeigen, was ich weiß oder was ich kann. Und wenn man da quasi die eigene Perspektive ändert, das kann auch nochmal helfen, um eher positive Emotionen zu aktivieren, statt rein die negative.
Ich habe in dieser Sendung schon mehrere Gäste gehabt, die künstlerisch tätig sind, vor allem als Schauspielerin, Schauspieler, die haben gesagt, das Lampenfieber wird eigentlich im Lauf meiner Karriere nicht besser, sondern schlimmer. Okay. Wo man denken könnte, Mensch, die haben dann so viel Routine, eine Schauspielerin, die, sag mal, 20, 30, 40 Jahre im Beruf ist, der kann man nichts mehr anhaben. Pustekuchen, trotzdem sind die unfassbar nervös.
Ja.
Was machen die falsch?
Ja. Ja, die machen nichts falsch. Also es ist ja tatsächlich so, dass bestimmte Arten der Ängste schlimmer werden, wenn wir älter werden. So wie zum Beispiel Höhenangst. Also ich habe extrem viel Höhenangst. Ich muss sehr, sehr schwer daran arbeiten, damit ich überhaupt damit umgehen kann. Aber desto älter ich werde, desto schlimmer wird das auch. Und das gibt tatsächlich auch bei Bühnenangst, dass manche Leute sagen, desto älter ich werde, desto schlimmer wird das. Das ist ein genereller Trend, eine generelle Entwicklung, die man bei vielen Leuten auch wahrnehmen kann, bedeutet aber nicht, dass man nichts dagegen tun kann. Ja, also da sieht man noch immer, dass auch diese bestimmte Atemtechniker oder Achtsamkeitsübungen auf jeden Fall auch helfen können.
Rings um die Feiertage, Weihnachten, Silvester, Neujahr, wie auch immer, sehen wir Menschen, jetzt vor allem zu Weihnachten, die man sonst eher selten sieht, die man vielleicht auch eigentlich nicht so sympathisch findet, von denen man vielleicht auch froh ist, dass man sie eigentlich nur einmal im Jahr sieht. Sie besprechen da in Ihrem Buch Vom Glück der richtigen Gedanken das Beispiel von Tante Gertrude.
Ja.
die eher so negativ daherkommt, die aber auch das Potenzial hat, dass man sie sozusagen auch ja, emotional positiv umdrehen kann, wenn ich so zusammenfassen darf. Mhm. Sie nicken. Wie funktioniert's?
Ja, also die Tante Gertrude ist eigentlich ein Bild, das ich gemalt habe für ein bestimmtes Problem, was wir haben. Und das kann zum Beispiel eine Person sein, eine Person, die immer wieder zum Beispiel auf eine Familiefeier oder bei der Arbeit Kritik liefert. Und rein allein, wenn wir an diese Person denken, dann haben wir schon negative Emotionen. Was natürlich total blöd ist, weil die Person ja auch gar nicht da ist. Nichtsdestotrotz kreieren wir das eigene Unglück oder die Unzufriedenheit, obwohl die Person ja gar nicht da ist. Und im Buch erzähle ich dann, wie man quasi mit dieser Person oder mit diesen eigenen Gedanken dieser Person besser umgehen kann, damit es nicht ständig mit einer negativen Emotion verbunden ist.
Aber wenn sie doof ist, Gertrude, wie kann man an der jetzt gedanklich was Gutes finden?
Ja, man kann zum Beispiel sich wundern, okay, die Tante Gertrude, ich rege mich immer auf, wenn sie etwas erzählt, aber möchte ich dann eigentlich wie Tante Gertrude werden? Ja, gar nicht. Und kann es sein, dass diese Kritik von Tante Gertrude kommt aus einem Ort der Unzufriedenheit? Ja, das kann gut sein. Warum würde ich mich dann überhaupt aufregen? Und auch wenn sie tatsächlich doof ist, auch dann kann man noch immer mit Gedankenspiele dafür sorgen, dass man selbst nicht die negative Emotion ständig aktiviert.
Aber Tante Gertrude ändert sich dadurch nicht? Oder kann man die möglicherweise auch mit dem eigenen gelassenen Rangehen irgendwie vielleicht zu einer anderen Person verändern? Würden Sie sagen, das ist denkbar?
Schwer. Das ist denkbar, das ist schwer. Ich glaube, an der ersten Stelle im Buch steht beschrieben, was ich für mich tun kann und nicht unbedingt, um Tante Gertrude zu ändern. Aber ich glaube schon, dass mit bestimmter Art und Weise, um mit ihr umzugehen, dass man sie vielleicht auf andere Ideen lenken würde, als rein alleine diese Kritik. Zum Beispiel selbst mal nachzufragen, wenn sie Kritik liefert, was daran ist so schwer für dich? Zum Beispiel das zu fragen. Und dann sieht man manchmal, dass die Leute sich viel mehr öffnen und dann, dass diese Kritik keine Kritik auf uns ist, aber vielleicht eher eine Kritik auf sich selbst. Und dann kann sein, dass Tante Gertrude auch davon profitiert.
Sie widmen sich in Ihrer Arbeit dem Zusammenhang zwischen dem Naturerleben, das sich der Mensch gönnt, hoffentlich möglichst intensiv, und dem, wie er möglicherweise gefangen ist in Technik. Ich nehme jetzt mal als Beispiel eine exzessive Smartphone-Nutzung. Mhm. Also viele Menschen, um es platt zu sagen, hängen ständig am Handy und machen wenig anders, sind also, Frage an Sie, selbst schuld, wenn Sie irgendwie unzufrieden sind mit Ihrem Leben?
Selbst schuld, das ist natürlich ein sehr großes Wort. Ja? Also das Benutzen des Handys, das ist bei vielen von uns zu einer Sucht geworden. Da sieht man vor allem auch bei der jüngeren Generation, die quasi ohne Handy gar nicht mehr auskommen, die ständig da planlos irgendwie am Handy liegen und scrollen. Und da hat
nicht nur, ich habe auch letztens viele ältere Menschen gesehen bei einem Konzert. Unfassbar, alle paar Sekunden wurde das Handy rausgeholt. Okay. Bei einem Konzert. Ja. Was macht man mit solchen Menschen? Sind die komplett suchtkrank, kann man das so sagen?
Tatsächlich gibt es schon viele Forschungen dazu, das gezeigt hat, dass diese ganze Handysucht, diese digitale Sucht zugenommen hat, nicht nur bei der jüngeren Generation, auch bei unserer Generation. Und das halte ich für ein extrem großes Problem. Aber ich glaube, die richtige große negative Konsequenzen, die haben wir einfach noch nicht erlebt, noch nicht genug erlebt, um zu sehen, dass wir da etwas tun müssen.
Wir steuern darauf zu?
Absolut, absolut. Ich sehe das wirklich als eine sehr große Katastrophe für die eigene Zufriedenheit, auf jeden Fall.
Und glauben Sie, dass das Gefangensein in so einer Sucht wie der Handysucht, dass das eher ein Symptom ist für die eigene Unzufriedenheit mit dem Leben? Oder ist es eher die Ursache, aus der weitere Unzufriedenheit entsteht?
Beide. Ich würde sagen, das ist so wie eine Kreisbewegung. Desto unzufriedener ich bin oder desto weniger ich mit mir selbst klarkomme, desto öfter werde ich zum Beispiel das Handy benutzen, desto mehr ich das Handy benutze, desto mehr das zu einer Sucht führt und negative Emotionen und desto mehr ich das Handy benutze. Also das sind beide, die quasi einander verstärken. Und da gibt es schon so viele Studien dazu, die gezeigt haben, dass dieses Benutzen des Handys zu mehr Ablenkungen führt, zu mehr negative Emotionen und sogar auch zu Depressionen. Also dass sich wirklich schon große negative Konsequenzen auf uns zukommen.
Und wenn ich die Erkenntnis aus Ihrem Buch platt zusammenfasse, kann man das mit mehr Natur erfolgreich bekämpfen?
Ja, das ist sehr, sehr platt zusammengefasst, aber auf jeden Fall, eigentlich ist es so einfach. Es ist so einfach. Also wenn wir jetzt ab morgen, lass uns mal hypothetisch sprechen, das Handy 2 Stunden pro Tag komplett ausstellen, an die Seite legen und wir benutzen diese 2 Stunden, um rauszugehen oder mehr zu meditieren oder überhaupt zu meditieren, es würde uns alle signifikant besser gehen. Auf jeden Fall. Und es ist platt zusammengefasst, aber es ist richtig zusammengefasst. Aber wir tun es halt nicht.
Sie haben in Ihr Buch viel vom Glück der richtigen Gedanken, was uns wirklich glücklich macht, eine verblüffende Reise in unser Gehirn. Da haben Sie eingebaut einen Aufruf zu Liebe, Vergebung und Dankbarkeit. Mhm. Das klingt fast ein bisschen wie Religion. Ist das, was Sie machen, was Ähnliches, wie was der Pfarrer auch macht?
Ja, ich bin selbst nicht religiös, von daher weiß ich nicht so sehr, was der Pfarrer macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich religiös klingt. Wie es vor allem gemeint ist hier, ist das, wenn ich zum Beispiel in die Vergebung gehe oder wenn ich nicht in die Vergebung gehe, dann bleibe ich ständig mit einer negativen Emotion feststecken. Und diese negative Emotion an der ersten Stelle, die ist schädlich für mich und nicht unbedingt für die Person, die mir etwas Böses gemacht hat. Und die Vergebung ist wichtig, um diese negative Emotion loslassen zu können, um die zu mindern quasi. Und desto besser wir das tun können, desto besser geht es uns, desto zufriedener sind wir damit. Was nicht bedeutet, dass wir sagen, das, was du bei mir gemacht hast, das ist fein und ich akzeptiere das, darum geht es nicht. Es geht eher darum, dass man selbst mal spürt, möchte ich die negative Emotion dann so stark bei mir behalten, diese Rachegefühle zum Beispiel. Also hier ist es gemeint, wie geht es mir besser, wenn ich in die Vergebung gehe und nicht religiös ist es jetzt nicht gemeint.
Sie haben vorhin angedeutet, dass die sozusagen die Bauart des individuellen Gehirns auch mitentscheidend dafür ist, ob ein Mensch eher zum Positiven oder zum Negativen neigt, haben aber auch die Kraft der Meditation angesprochen, sozusagen daran zu arbeiten. Komplett kann man aus einem ja grundsätzlich eher negativ denkenden Menschen, für den das Glas meistens halb leer ist und nie halb voll, kann man meditativ aus solchen Menschen oder kann ein solcher Mensch aus sich selbst per Meditation einen positiv denkenden Menschen machen?
Nein, das geht nicht. Also wenn es so ist, dass man von Natur aus sehr viele negative Emotionen erfährt, was tatsächlich so ist, das ist eine Persönlichkeitstendenz, mit der man auch geboren ist und die auch relativ stabil bleibt im Leben. Aber was ich mit Meditation tun kann, ich kann mich ein weniger negativer denkender Mensch machen. Aber weniger negativ denken bedeutet nicht unbedingt gleichzeitig auch positiv denkender Mensch. Und da ist ein großer Unterschied, dass wir, was wir vor allem tun können, ist arbeiten mit unseren negativen Gefühlen und diese regulieren. Aber das bedeutet nicht gleichzeitig, jetzt bin ich ein Mensch, der sehr viele positive Gedanken habe. Das reicht dann auch wieder separate Arbeit.
Sei Meister deiner Emotionen, sagen sie überschriftsmäßig. Das klingt schon ein bisschen drastischer. Ja. Kann man da so sich komplett drüber stellen?
Nee. Das ist ein Titel, der ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt. Also man kann schon wirklich ganz viel tun, aber es gibt, wie gesagt, auch bestimmte emotionale Tendenzen, mit denen wir geboren sind, die relativ stabil bleiben in unserem Leben. Und bei uns geht es darum, die zu erkennen, diese Tendenzen, und zu schauen, wie hilfreich sind die oder machen die, dass ich mich selbst vielleicht im Wege stehe und dann zu schauen, wie kann ich damit arbeiten? Eins, indem ich meine Gedanken neu strukturiere. Das ist schon wirklich viel Arbeit, aber das geht auch. Und 2 zum Beispiel auch, wie kann ich drangehen mit zum Beispiel Zeit in der Natur, weniger Handy benutzen, Meditation, mehr Sport und so weiter.
All das, was Sie sagen, vermitteln Sie auch zum Beispiel in Unternehmen mit Ihrer Science and Leadership Academy, also ja, Wissenschaft und Führungskultur Akademie, so würde ich es jetzt mal frei übersetzen. Können Sie da tatsächlich bessere Manager formen?
Ja, wenn Sie das wollen. Ja, also mit meinem Unternehmen tatsächlich halte ich ganz viele Seminare in Kleingruppen, aber auch Vorträge, zum Beispiel auf größeren Business-Events. Und bei diesen Gruppen ist es so, dass wenn das Manager sind, die sagen, wir wollen etwas lernen. Ich will eine bessere Version meiner selbst werden in meiner Führungstätigkeit. Da sind das Leute, die wahnsinnig viel ändern und erreichen können. Aber ich habe genauso Manager, die zu mir geschickt werden, weil andere damit ein Problem haben und die selbst das Problem ja gar nicht sehen.
Und, die setzen die Zeit dann bei Ihnen ab und sagen, die kann mich mal.
Richtig, ja. Und das, eins, habe ich wenig Lust auf diese Arbeit und 2, ja, hat es ganz wenig Erfolg auch. Ja.
Häufiger Freunde treffen ist eine so eine ganz konkrete Maßnahme, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, die insgesamt die Zufriedenheit steigert, das sozusagen das persönliche Glücksempfinden, was ich mir natürlich leicht vorstellen kann, ist ja auch was Schönes, wenn man Freunde trifft. Aber was geht da aus Ihrer beruflichen Orientierung als Neurowissenschaftlerin im Gehirn, im Kopf vor? Was passiert da an sozusagen an Maßnahmen im Kopf, dass diese Wirkung dann einsetzt?
Genau. Also es gibt natürlich eine chemische Mischung, die zusammensteht mit einem Gefühl der Wohlbefinden. Und genau dieses Gefühl ist etwas, was sich steigert, wenn wir regelmäßig Zeit mit anderen Menschen verbringen. Und auf Englisch nennen wir das Meaningful Social Relationships oder bedeutsame soziale Beziehungen. Und diese chemische Änderung, die können wir tatsächlich selbst beeinflussen, indem wir regelmäßig in diese Art von sozialen Beziehungen reingehen. Jetzt ist es auch so, dass die Forschung gleichzeitig gezeigt hat, dass wir glauben, dass die Mühe, die wir uns geben müssen, um einen Freund zu treffen abends, statt Netflix zu schauen, dass die Mühe einfach so riesig groß ist und dass der Profit, den ich daraus hole, viel zu klein ist. Jetzt hat die Forschung genau das Umgekehrte gezeigt. Eigentlich die Mühe, die wir reinstecken, die ist nicht so groß im Vergleich zu dem Nutzen, die ich daraus bekomme.
Interessante Geschichte. Sie haben eine andere, eine Ratschlagsgeschichte im Buch stehen. Heißt Morgenroutine mit guten Gedanken in den Tag starten. Auch das ist natürlich eine wunderbare Vorstellungsgeschichte. Auch da die Frage, was passiert sozusagen mit den neuronalen Verschaltungen im Gehirn, wenn man morgens aufsteht und sagt, hey, guter Tag heute, sehr schön, ich bin nicht müde, ich habe nicht schlecht geschlafen, ich bin genervt von gestern noch, sondern jetzt ist der Tag mein Freund.
Ja, genau. Also erstens ist es so, dass unser Gehirn die ganze Zeit spontane Aktivität produziert und mit dieser Aktivität werde ich die Welt da draußen filtern. Wenn ich zum Beispiel heute Vormittag ein sehr negatives Gespräch geführt habe, dann habe ich vielleicht schlechtere Laune und dann wirkt sich das aus auf das Interview, was wir hier führen gerade. Wenn ich zum Beispiel heute Vormittag super coole Nachrichten bekommen habe, dann hat das auch einen Einfluss, aber einen anderen Einfluss auf wie das Gespräch hier zwischen uns läuft. Das hat damit zu tun, dass wenn ich zum Beispiel aufstehe und das Erste, was ich tue, ist, dass ich die Nachrichten lese, die meistens negativ sind, dann aktiviere ich schon die Gehirnstrukturen, die mit meinen negativen Emotionen zusammenhängen. Und diese chemischen Änderungen in meinem Körper, das dauert richtig lange, bis die wieder reduziert werden. Das heißt, ich stehe auf und ich habe schon ein bisschen negative Emotionen, die bei mir aktiv ist und ich nehme das mit, wenn ich zum Beispiel meine Kids wecke oder an den Frühstücktisch gehe. Also von daher, das ist etwas, was wir uns bewusst ausdenken können. Und das heißt nicht, dass wir uns anlügen müssen und sagen, alles ist prima, wenn wir gerade durch eine schwere Phase gehen. Aber wenigstens, wenn ich gut geschlafen habe und ich wach bin, die Probleme, die ich vielleicht gestern hatte oder die vor mir stehen, die sind nicht bei mir in meinem Bett.
Okay.
Und da kann ich vielleicht einfach fokussieren auf, was gut ist in dem Moment.
Und wenn der Morgen dann so angefangen hat und wenn wir am 1. Januar über sowas reden, dann ist natürlich die Frage, viele nehmen sich ja vor, fitter zu werden im neuen Jahr. Kann man diese Erkenntnisse, die Sie beschreiben, auch nutzen für die allabendliche Frage, sitze ich auf der Couch oder schaffe ich es noch irgendwie durch den Wald zu joggen oder ins Fitnessstudio?
Ja, auf jeden Fall. Also die Tipps, die jetzt im Buch beschrieben sind, sind Tipps, die ziemlich leicht in den Alltag zu integrieren sind, so wie das Thema Sport, was ich gerade angesprochen habe. Aber da ist mein Tipp, wenn Sie wollen, dass daraus eine Gewohnheit wird, suchen Sie da eine Aktivität aus, die Ihnen Spaß macht. Also es gibt am 1. Januar so viele Leute, die sich bei einem Fitnesszentrum anmelden, die aber überhaupt kein Fitness mögen. Und dann denke ich, dann wird das sowieso scheitern. Mach das dann nicht, lass das sein. Aber such dir etwas aus, was dir Spaß macht. Zum Beispiel die Runde laufen mit einer Freundin. Und wenn man da mehr achtet auf, was passt zu mir als Person und zu meinen Interessen, dann ist die Chance viel größer, dass man bestimmte Gewohnheiten auch durchsetzen kann.
Dr. Caroline Notebart, zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz-Leutha am 1. Januar, Neurowissenschaftlerin und lesenswert im neuen Buch Vom Glück der richtigen Gedanken, was uns wirklich glücklich macht, eine verblüffende Reise in unser Gehirn. Da lässt sich das alles wunderbar vertiefen. Danke Ihnen sehr, dass Sie Gast in Leutha waren. Zum Schluss kommt, wie immer, der Griff in den Geschenke-Rucksack und ich habe gedacht, ich muss irgendwas mitbringen, was Ihr Gehirn auf allenfalls positive Art beeinflusst. Also mit normalem Wein geht es da nicht, sondern der muss aus Rheinland-Pfalz sein, in dem Fall aus der Pfalz. Und der darf auch gerne ein Bio-Wein sein. Ein St. Laurent Trocken, Schwarztaler Traube aus der Pfalz. Und das mit Prost und herzlichen Gruß und einem frohen neuen Jahr darf ich Ihnen überreichen.
Ja,
danke für Ihren Besuch. Auch. Alles Gute und einen schönen Neujahrstag.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.